PPR, Superflex, Tight End Premium. Trey Sermon oder David Montgomery?
David Montgomery.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Ist alles klar bei dir?
Ja, du, der Redraft-Stress neigt sich dem Ende. ja. Einen Draft habe ich morgen noch, tatsächlich sogar in Persona.
Ja, stimmt.
Da freue ich mich schon sehr drauf, da habe ich richtig Bock drauf. Ich bin wirklich gespannt. Das erste Mal komplett live tatsächlich.
Ja, ich habe das auch noch nie gemacht, muss ich sagen. Aber das liegt unter anderem auch daran, dass ich habe sowas wie eine Home League oder so, das gibt es bei mir nicht.
Nee, ja. Bei uns ist es auch relativ spontan entstanden dieses Jahr. Der gute Michael Klock hat das ins Leben gerufen. Der wohnt nicht allzu weit von mir entfernt. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt.
Ja, absolut. Leider ist es nicht ganz, wird es nicht ganz Home League-mäßig werden, wie die ganzen Amis. Die, daher kommt das ja, dass die absoluten ganz normalen nur Football-Fans quasi Fantasy spielen, ihre eine Liga im Jahr. Und ich denke, wenn das über Michael da alles angeleiert wurde, das werden alles Leute mit zumindest gewisser Fantasy-Erfahrung sein, ne?
Ja, ich bin sehr gespannt. Also einige kennt man, spielt man auch andere Ligen mit, andere wiederum, glaube ich, sind wirklich Neulinge. Das wird auf jeden Fall spaßig. Also ich bin sehr gespannt auf den Draft und ja, schauen wir mal.
Hauptsache ein schöner Abend, dann haben ihr schon alle gewonnen bei auf der ganzen Nummer. Fall. Das ist schon sehr, sehr cool, sowas zu machen.
Ja, denke ich auch.
Ich bin auf jeden Fall gespannt aufs Draftboard, das uns da alle erwartet.
Dann. Ja, ich auch, sehr ich cool. auch.
Gut, wunderbar. Dann ansonsten irgendwelche News aus der NFL, die du hier covern möchtest. Latavius Murray ist bei den Saints gecuttet worden. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Alvin Kamara, damit greift er jetzt mal an, wird er jetzt auch mal seine 1000 Rushing Yards schaffen? Was denkst du?
Dieses Jahr ist für Kamara nichts unmöglich. Also das Upside ist brutalst. Man weiß es natürlich nicht, wie gut die Saints Offense insgesamt sein wird. Also da bin ich schon gespannt. 1000 Rushing Yards halte ich durchaus für möglich, aber natürlich Tony Jones Season, ne, in New Orleans.
Absolut. Ich bin gespannt, wie sich da das Backfield entwickelt in den ersten Wochen. Dazu, Le'Veon Bell ist bei den Baltimore Ravens auf dem Practice Squad jetzt gelandet. Ich glaube, wir sind da relativ entspannt beide und werden keine Farbdollars ausgeben für Le'Veon Bell. Oder siehst du das anders als ich?
Nee, auf keinen Fall. Zumal sie auch noch Trenton Cannon geholt haben, der auch schon im aktiven Roster ist, weil er halt auch Special Teams spielt und Le'Veon Bell nicht. Ich glaube, Le'Veon Bell ist einfach nur eine Absicherung, falls jetzt noch von den beiden, also Gus und Tyson Williams, wenn dem von denen einer was passiert. Da wollen sie dann nicht nur irgendwie, keine Ahnung, nur mit Tyson Williams und Trenton Cannon wollen sie dann, glaube ich, auch nicht die Saison bestreiten. Dementsprechend haben sie, glaube ich, da einfach ein bisschen vorgesorgt, falls da noch was passiert.
Denke ich auch. Bin gespannt, ob da Latavius Murray am Ende vielleicht doch wieder landet. Es würde ja passen.
Ja, da, durchaus möglich. Durchaus möglich. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Latavius Murray nach Week 1, wenn sich die ersten verletzen, dann irgendwo unterkommt.
Ja. Let's see, was das für uns bereitet. Ich glaube, ansonsten gibt es nichts allzu großartig Neues. Ja, oder zumindest mir schießt nichts in den Kopf.
Curtis Samuel hat sich heute noch verletzt beim Training.
Das ist uncool, das habe ich noch gar nicht gehört. Ist es dramatischer oder ist es ein
Groin? Ja. Groin, also im
Leiste.
Groin gepullt, ja, genau. Leistenverletzung und also der wird wohl Week 1, also ist fraglich für Week 1, so viel kann man sagen. Und da er ja vorher auch schon nicht viel trainiert hat, schauen wir mal. Da eröffnet sich auf jeden Fall eine Situation, dass vielleicht der Dyami Brown, der heute auch nochmal von Rivera lobend erwähnt wurde, dass der da eine Chance kriegt. Schauen wir mal.
Ja. Ja, also ich sehe tatsächlich, dass Samuel, das ist hier einfach ein Setback gewesen. Ne? Zumindest steht es
Kann.
jetzt so in der Sleeper News hier drin. Und es fühlt sich einfach nicht richtig an. Das könnte ja dann tatsächlich was Längeres werden, was uns bei Curtis Samuel leider noch etwas länger begleitet. Muss man mal sehen. Es war ja die ganze Zeit so ein bisschen up in the air, ob er von Anfang an spielen kann.
Ja, das stimmt.
Let's see. Okay, nicht zu positiv auf jeden Fall. Ansonsten bin ich mega hyped. Jetzt sind es wirklich nur noch, also morgen quasi geht's los, ne? Es ist schon geil.
Auf
Ich
jeden
freue
Fall.
mich riesig auf den Opener.
Also ich habe, wie gesagt, morgen den Live-Draft. Ich habe mir am Freitag auch gleich freigenommen.
Ja.
Heute schon drei große Dosen Red Bull gekauft. Oh, für den Scheiß war noch keine Werbung, aber ja, auf jeden Fall. Das wird morgen Nacht auch direkt live geguckt. Das habe ich mir mal gegönnt.
Ja, sehr geil. Da kann ich dich auch gleich mit meiner ersten Start-Sit-Frage dieses Jahres quasi konfrontieren. Ich überlege, bencht man Dak jetzt in dem ersten Spiel im Season-Opener gegen die Tampa Bay Defense für Matthew Stafford?
Die Rams spielen gegen Chicago, wenn ich das richtig
Ja.
auf dem Zettel habe.
Ist allerdings 4 Punkte Pass-Touchdown, muss man auch noch dazu sagen.
Okay. Boah, nee, ich würde Deck spielen lassen. Einfach darauf hoffen. Also Tampas Defense war halt letztes Jahr extrem gut. Wir wissen, Defenses können durchaus von Jahr zu Jahr schwanken in der Leistung. Dementsprechend wird das erstmal sehen. Und ich glaube, Dallas hat halt auch die Waffen. Und ich denke, das wird auch ein relativ enges Spiel werden mit einem hohen Over-Under, sodass ich da schon gucke, dass ich Dak dann auch reinwerfe.
Ja, dazu habe ich mich jetzt auch schon mal so vorab entschieden, auch wenn ich bestimmt noch zweimal umfalle bis Donnerstagnacht, aber das ist auch okay. Nee, also denk dann auch an der Stelle erstmal in Woche 1 direkt so einen Start zu benchen, das braucht man sich nicht geben. Da beißt ihr dir nur in den Hintern Freitagmorgen.
Ja.
Aber gut, genau, so viel mal zu der normalen NFL. Kommen wir zu unserem Dynasty und Fantasy Football. Mehr hier, wir haben einige Trades, die wir heute besprechen müssen. Es ist quasi eine Tinosaurier Special Edition, dieses Segment jetzt.
Grüße an der Stelle.
Da, ja, herzliche Grüße. Wir haben das heute in unserem Discord schon ein bisschen diskutiert, aber soll natürlich auch hier in der Folge Erwähnung finden. Er hat in der JIT 2 sein Team massiv umgebaut. Also er war so Middle of the Pack. Denke ich, zu Beginn ziemlich jung aufgestellt und jetzt am Ende, so über eine Offseason hinweg, ist ein ganz schönes Contending-Team rausgekommen. Ich denke, jetzt können wir uns die einzelnen Deals mal anschauen und so ein bisschen durchgehen und dann auch overall ein Fazit ziehen. Hier steht jetzt halt leider nicht dabei, sag ich mal, zu welchem Zeitpunkt die Deals jeweils gemacht wurden. Wäre im Nachhinein auch mal ganz interessant. Kann er uns ja im Discord vielleicht auch nochmal erläutern. Aber lass uns auf den ersten Deal blicken. Da bekommt er Robert Woods und Raheem Mostert für Jerry Jeudy und einen 2022 Third Round Pick. Wir sind jetzt beide nicht die allergrößten Jerry Jeudy Fans. Bedeutet das, dass er ja für uns beide hier den Deal ganz klar gewonnen hat?
Nee, ganz klar gewonnen würde ich nicht sagen, aber es ist ein super vernünftiger, fairer Deal für jemanden, der Contender werden möchte und der andere wird wahrscheinlich eher in die andere Richtung gehen. Also passt für mich für beide Seiten, braucht man gar nicht groß drumherum reden. Mostert hat wahrscheinlich jetzt noch ein Jahr ein Value, Woods vielleicht noch 3 Jahre oder sowas. Und naja, Jeudy hat seine Karriere vor sich. Und ich denke, wie gesagt, das kann am Ende des Tages für beide Seiten ein Win sein.
Ja, Jeudy ist für mich also wirklich der jüngere Robert Woods bisher. Ich glaube halt persönlich nicht daran, dass er signifikant ja, bessere Fantasy Production erzielt in seiner Karriere down the line, als Robert Woods es getan hat. Daher finde ich das auch tatsächlich, wie du sagst, für beide Seiten hier einen guten Deal gesetzt, im Fall, dass auch wirklich die Jeudy empfangende Seite auch wirklich hier in den Rebuild eher gehen will und nicht
Klar.
gedacht und jetzt nicht erwartet, dass man mit Jerry Jeudy laufende Wide Receiver One Production bekommt. Auf jeden Fall interessant. Raheem Mostert, muss man sagen, war auch schon mal weniger wert als aktuell.
Auf jeden Fall sehr viel weniger.
Ja. das war, da könnten wir echt in einigen Wochen drauf gucken und sagen, sehr günstig gekauft. Dann zweiter Deal, und den finde ich, das ist ja echt ein Kracher hier. Tino verkauft Tua Tagovailoa und bekommt Derrick Henry. Klar, kurzer Reminder an alle auch wirklich, die JIT ist natürlich ein PPR-Format, Superflex-Format und auch 6 Point per Passing Touchdown Liga. Das heißt, die Quarterbacks haben hier einen hohen Wert und natürlich auch Running Backs, die den Ball fangen. Derrick Henry gehört da nicht dazu, war natürlich trotzdem eine brutale Floor-Maschine im letzten Jahr und overall denke ich Running Back 2, selbst in diesem Running Back 3, selbst in diesem Scoring hinter Kamara und Cook. Aber ja, was denkst du jetzt hier? Da geht Tino natürlich ein Risiko ein. Derrick Henry, da kommt jetzt dann irgendwann die 1500 Rushes in der NFL. Schallmauer könnte durchaus die Effektivität ein bisschen leiden. Auf der anderen Seite, ja, Tua hat uns noch nicht so viel gezeigt und wir beide sind ja auch nicht hundertprozentig überzeugt, dass er in der NFL liefern muss. Denkt, da hat er sich Derrick Henry, so den Floor von Derrick Henry und die Production im nächsten Jahr schon relativ günstig eingekauft und viel Risiko abgegeben.
Ja, also Henry wird, sofern er sich nicht schwerer verletzt, und klar, dafür weiß man nie, es ist keiner bewahrt, wird er meines Erachtens die nächsten 2 Jahre noch auf einem ähnlichen Niveau. Natürlich jetzt, wir reden davon, er kommt aus einer 2000-Yard-Saison und ich glaube 17 Touchdowns, wenn ich mich nicht irre. Das ist natürlich schon immens. Er wird wohl etwas regressieren, muss man fairerweise sagen. Aber nichtsdestotrotz ist Henry unter den Umständen immer noch ein Running Back 1 in Fantasy. Und wenn du Contender wirst und dir es erlauben kannst, einen Quarterback abzugeben, ist das für mich ein guter Deal. So. Ja, ich bin auch kein großer Tua-Fan, wie wir wissen oder wie wir alle wissen. Dementsprechend für mich als Contender ein Deal, wenn ich Tua quasi überhabe, dann mache ich den auf jeden Fall.
Ja, denke auch. Mal sehen, ob Henry in PPR nochmal Running Back 3 werden kann oder werden wird. Das würde ich ein
Ja.
bisschen anzweifeln. Aber letztlich, also es ist auf jeden Fall schon günstig, hier so einen Top 5 Running Back für die nächste Saison. Ich denke, das erwarten wir zumindest alle für ein gewisses Fragezeichen auf Quarterback zu bekommen.
Ja, und der Floor ist ja auch was wert, ne? Das darf man immer nicht
Absolut.
vergessen, wenn du dich darauf verlassen
Genau.
kannst, dass dein Running Back dir 15, 20 Punkte die Woche liefert. Das hat auch seinen Wert.
Ja, definitiv. Dann, nächster Deal, der war dann tatsächlich erst heute. Da hat er sich in der Riege der, ja, sag ich mal, oberen Mittelklasse Tight Ends bedient, so die Schwelle hin zu den Elitären, und hat sich Mark Andrews gekauft von einem Kollegen und dafür seinen 22 und 23 First aufgegeben. Also doch einiges an Draftkapital hingelegt. Was denkst du denn über den Deal?
Ja, ist mir ein bisschen zu teuer für Mark Andrews. Also Mark Andrews wird wahrscheinlich ein Top 5 Tight End sein im kommenden Jahr. Aber naja, also zwei First Round Picks, auch wenn der erste auf jeden Fall spät sein wird, so wie das Team jetzt aktuell aussieht, das ist mir schon ein bisschen viel. Also
Ja.
ich hab in einer ähnlichen Liga, wo ich rebuilde, also vom Scoring ähnlichen Liga, habe ich Darren Waller vor einiger Zeit für, ja, ich sag mal, einen First und einen Second abgegeben. Ne, und das fand ich schon, war ein normaler Preis. Ne? Wenn man für Waller nachher zwei First bekommt, dann ist das schon ein guter Preis auf jeden Fall. Und deswegen ist für Andrews hier für mich zu teuer.
Ja, da kalkuliert Tino ganz offensichtlich damit, dass zwei Late Firsts das werden. Also ja, den Preis so kalkuliert, und das bin ich sowieso kein Fan davon. Und vor allem muss ich auch noch sagen, also er hat noch Noah Fant im Team. Ansonsten ist da, glaube ich, nicht mehr viel. Er hat dann auch im Anste also jetzt noch übrigen Deal, den wir auch noch besprechen, Irv Smith noch abgegeben. Das waren so seine Tight Ends im Team. Verstehe, dass er sich verbessern will, aber ich denke, das ist auch ein bisschen eine Overreaction auf Tight End Premium und darauf, dass natürlich Kelce, Waller, Kittle ja da sind und Top Production liefern können. Verstehst du, es ist blöd, wenn man keinen dieser drei Spieler einkaufen kann für die nächste Saison. Aber ich denke, zwei First-Rounder, was bekommst du für einen Wide Receiver dafür? Und im Zweifel, sage ich dir ganz ehrlich, hätte ich dann doch lieber Stephon Diggs als Mark Andrews für den Preis. Und ich denke, den bekommst du dafür auch. Ja. Also wenn derjenige halt auch jetzt nicht Top-Contender ist. Oder halt ein vergleichbares Talent. Wie sieht's aus mit Davante Adams? Können wir jetzt die Riege durchgehen? DeAndre Hopkins ist sogar günstiger wahrscheinlich. Also denke ich, bisschen Überreaktion auf Titan Premium.
Ja, also das ist, wie gesagt, ja, ist etwas teuer. Naja.
Ja.
Wenn er nachher den Titel holt, dann hat er alles richtig gemacht. Ne? Das muss man auch mal fairerweise sagen. Dann.
Das stimmt. Dann muss er in Woche 16 oder 17 jetzt dann quasi einfach Mark Andrews fängt. Zwei Touchdowns und alles ist gut. Aber wir versuchen es ja mal ein bisschen vom Ergebnis wegzupacken. Dann, jetzt kommt noch der große Deal und jetzt muss ich erstmal gut durchschnaufen. Da hat Tino einmal quasi, da haben sich zwei Teams, die beide so dann in der Mitte standen, der Liga, dafür entschieden, jeweils in eine klare Richtung zu gehen. Und hier hat Tino bekommen Matt Ryan, Tom Brady, Odell Beckham Jr., Tyler Boyd, Chase Claypool und die Running Backs Alvin Kamara, Nyheim Hines und James Robinson. Also eine ganze Menge Top-Production, eher ältere und gesetztere Leute, also bekannte. Und abgegeben hat er, ich hatte es schon erwähnt, Irv Smith, dann die Wide Receiver Bryan Edwards, Gabriel Davis, Jalen Waddle, die Quarterbacks Zach Wilson und Justin Fields und den Running Back Trey Sermon. Dazu noch einen 22 First Rounder. Wir haben uns vorhin beide das Team dieses First Rounders angeguckt und sind so zu dem Ergebnis gekommen, das hat schon durchaus Upside, ein sehr früher Pick zu werden. Da braucht es nur vielleicht noch eine Verletzung zu einem der absoluten Top-Spieler, auf dem das Team gebaut ist. Und dann wird es da ganz eng. Und außerdem hat er noch seinen eigenen 2023 Second Round Pick abgegeben. Das heißt, auf der Seite sehen wir eben mit Wilson, Fields, Sermon viele der diesjährigen Top-Rookies. Der Jalen Waddle ist auch noch dabei und eben ein paar Breakout-Kandidaten mit also Edwards, Davis, Smith, ja jetzt leider verletzt auf Tight End. Und die Future Picks. Das heißt, viel Zukunft abgegeben. Wo siehst du denn hier jetzt mehr den Value liegen in dem Deal?
Also, ich finde, an sich ist das für mich ein schlüssiger Deal gewesen. Ich habe mal so ein bisschen durchgerechnet für mich, habe das mal ein bisschen zusammengefasst. Also die Seite, die junge Seite nenne ich sie jetzt mal, die hat durchaus einen Ticken mehr Value bekommen. Und dafür hat natürlich seine Seite hier in dem Deal absolut die Production bekommen. Ne? Und er hat jetzt dadurch dann wirklich sein Roster und gerade durch Kamara, der ja nun mal ein Top-3-Back ist, James Robinson, der wahrscheinlich auch irgendwo als Running Back 2 anzusiedeln ist, wirklich die Tiefe auf Running Back bekommen, hat sich als Quarterback 2 und 3 dann Brady und Ryan geholt. Gut, da liegt ne, das ist also wirklich, er holt sich praktisch so ein bisschen auch die Sicherheit im Vergleich dazu, wenn er jetzt mit Wilson und auf Wilson und Fields hätte setzen müssen, die durchaus, ich sag mal, auch in der Leistung variieren werden als Rookies.
Ja.
Genau, also letztlich für mich ein nachvollziehbarer Deal. Ne? Viele haben immer Angst vor diesen großen Deals, aber ist hier genau richtig und dementsprechend. Habe ich nichts gegen einzuwenden. Ist ein guter, schöner Deal für beide Seiten. Und da kann man nichts sagen. Alles in Ordnung.
Ja, kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ich bin wirklich gespannt, wie sich die Quarterback-Situation dann natürlich bei Tino entwickelt. Schau da in der Offseason 2022 auf einen zurückgetretenen Brady und zurückgetretenen Matt Ryan dann ist es eben ein bisschen Wasteland und er muss wieder hantieren, hat dann wenig Picks zur Verfügung, aber das ist auf jeden Fall das Risiko, sage ich mal, Das muss man dann natürlich auch mal eingehen, wenn man so in der Mitte sitzt, die Möglichkeit hat, nach oben zu kommen für das Jahr, dann finde ich das auch völlig gerechtfertigt, hier ein bisschen eben Value abzugeben, das Risiko aufzunehmen. Dafür gibt er nämlich schon auch viel Risiko wieder ab. Wir wissen
Ja.
einfach nicht, wie Jalen Waddle, Zach Wilson, Justin Fields und Trey Sermon in der NFL aussehen. Wir wissen bei Bryan Edwards und Gabe Davis, dass sie jetzt letztes Jahr keine überdominanten Spieler waren als Rookies. Also auch da ist überhaupt nicht gesetzt, dass die mal Fantasy-relevant werden. Und Irv Smith ist jetzt auch wieder das ganze Jahr raus und hat schon ein paar Jahre NFL auf dem Buckel, ohne ja relevant gewesen zu sein. Also es ist schon sehr, sehr viel Potenzial einfach auf der anderen Seite. Und dann das versilbern zu können und mit der Chance dann dieses Jahr auch den Titel zu holen, geh voll mit, kann man machen, und natürlich muss man auch da ein bisschen Value abgeben, damit die andere Seite das Risiko auch aufnimmt.
Ja, ich sag mal, und alles in allem, um das vielleicht dann nochmal zusammenzufassen, sind die Deals, wie er sie hier jetzt gemacht hat, ja im Prinzip auch die Moves, die du dann machen kannst oder solltest, vielleicht sogar, um dann eben auch als Contender voll anzugreifen. Und ich sag mal, damit hat er sich eigentlich mit den Deals zum Top-Contender hier heute entwickelt, und dementsprechend kann ich, also auch wenn man hier und da vielleicht mal sagt, okay, dafür mal vielleicht mal ein bisschen zu viel bezahlt, zu viel immer in Anführungsstrichen, kann ich das überhaupt nicht kritisieren, finde ich absolut richtig. Und ja, wir werden ja vielleicht später nochmal drüber sprechen, das mache ich halt auch ähnlich, ne? Also dementsprechend völlig richtig gut und richtig. Und ja, wenn da jetzt nicht auf einmal wieder die Verletzungsfee zuschlägt, dann durchaus der Titelfavorit in der Liga, denke ich.
Ja, würde ich auch komplett mitgehen. Ich kann einmal kurz jetzt mal so ein bisschen zeigen. Er hat noch ein Bild von seinem Roster durchgeschickt am Ende. Das Starting Lineup hier ist noch nicht alles hundertprozentig gesetzt, aber ich versuche es mal ein bisschen euch zu sagen. Also wir spielen hier mit einem Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receivers, Tight End, drei Flex-Positionen und einer Superflex. Und das sieht bei ihm im Moment so aus, dass da Pat Mahomes startet, dann Jonathan Taylor, Derrick Henry, CeeDee Lamb, Robert Woods, Tight End, aktuell noch Noah Fant aufgestellt, aber hier hat er ja noch Mark Andrews jetzt in der Hinterhand. Dazu dann auf der Flex Alvin Kamara. Das ist auch ein Flex, wenn du Alvin Kamara in die Flex packst, ehrlich gesagt. Das sieht gut aus. Dazu James Robinson. Und wahrscheinlich der letzte Flex-Spot wird sich dann immer so ein bisschen drehen. Hier gibt es noch Raheem Mostert, Odell Beckham Jr., Tyler Boyd, Chase Claypool. Das werden so die Kandidaten sein, die er dann in die Flex packen kann. Und auf der Superflex-Position im Moment Tom Brady und als dritten Quarterback eben, wie gesagt, Matt Ryan. Das ist, denke ich, ein Team, mit dem man was anfangen kann.
Ja, würde ich auch sagen.
Genug Tiefe da. Dann hat er auch noch ein paar so Talent-Assets, gefällt mir auch noch ganz gut, mit Jalen Reagor zum Beispiel, da muss man auch mal sehen, hat zumindest noch eine gewisse Upside. Vielleicht kann er den auch im Laufe der Saison mal nochmal, also für ein bisschen gestandeneren Wett abgeben. Wird sich ja auch davon abhängen, wie da die Wertentwicklung ist, aber spannend. Spannendes Team. Genau, dann so viel zur Special-Ausgabe für Dinosaurier. Wir haben noch einen zweiten Deal, das ist jetzt direkt schnell abgefrühstückt quasi.
Ja.
Und zwar ist der Deal relativ easy. Gus Edwards wurde getradet gegen JJ Taylor, den 22-Second und 23-Second Round Pick. Ein Pick war tatsächlich war ein Fremder. Der 22 Second kommt von einem anderen Team und der 23er Second war der eigene. Kein zu großer Deal. Glaube ich, Message ist klar. Hier wurde kurzfristig ein Running Back mit guter erwarteter Production in 21 gekauft, dafür ein paar Picks abgegeben. Findest du, das ist Gus Edwards wert?
Ja, ich denke schon. Also, das ist, wie gesagt, wenn du die Production brauchst und haben willst, dann find ich das in Ordnung, wenn man 2 Seconds für ihn bezahlt.
Ja, sehe ich eigentlich ziemlich ähnlich, dann sind wir ehrlich, was bleibt am Ende von einem Second-Round-Pick übrig on the long run? So, klar ist der jetzt im Moment nicht Max, hat der nicht maximalen Wert, aber wenn er dabei hilft, vorne anzugreifen, dann kann man das schon in Gus Edwards investieren und der wird schon was liefern dieses Jahr. Da bin ich optimistisch.
Ja, also wie gesagt, habe ich auch kein Problem mit und genau.
Passt, wunderbar. Dann das zu den Hörertrades und wir können zum Thema, zum Hauptthema der heutigen Folge kommen. Wir haben uns ja, wir haben schon mal ein bisschen angekündigt im Discord, wir werden so eine kleine Tagebuchreihe führen mit jeweils einem Team von uns, haben uns dafür eben unsere JIT-Teams ausgesucht. Wir sind beide in der Liga natürlich aktiv und sind in etwas unterschiedlichen Stadien. Das macht es auch ganz spannend, glaube ich, so das zu verfolgen, wie es da weitergeht, wie die Entwicklung so läuft. Und ja, wir wollten jetzt quasi euch als Hörern einfach mal so ein bisschen da dann im über die Saison hinweg up-to-date halten, was wir da gerade so für im Schilde führen, was wir versuchen an Deals vielleicht zu machen oder in welche Richtung es geht, was unsere Gedanken dazu sind. Und das wird natürlich mal mehr, mal weniger sein, wie es immer so ist. Aber jetzt einfach mal einen Starting Point setzen. Wie ist der Status unseres Teams? Was ist bisher passiert in der Liga? Und ja, ich glaube, da du der Champion bist, der JIT 3, und dich da souverän für die Champions League qualifiziert hast, kann ich dir doch einfach mal die Vorstellung deines Teams ein bisschen, übergebe den Staffelstab sozusagen.
Ja, vielleicht sollten wir hier nochmal kurz erwähnen an der Stelle. Also es ist PPR, Talent Premium, Superflex mit 6-Point Passing Touchdowns. Ansonsten, was ist sonst relevant? Also es ist hier so, die beiden Finalisten ab sofort qualifizieren sich für die Champions League. Also das ist eine Redraft-Liga immer im darauffolgenden Jahr. Und dann noch unter Umständen noch der Dritte. Na, das hat ein paar andere Faktoren, da will ich jetzt nicht noch näher drauf eingehen, aber genau, das ist so ein bisschen hier der Hintergrund. Das heißt also, sonst sagen wir immer Champion oder nix. Hier ist es tatsächlich so, es lohnt sich sogar auch Zweiter zu werden.
Ja. Ansonsten, in der Champions League wird nämlich dann noch ein Teil des Pots ausgespielt.
Genau, da wird noch ein Teil des Pots ausgespielt und genau, weil es gibt insgesamt ja aktuell 5 JIT-Ligen und ich sag mal, aus jeder Liga qualifizieren sich mindestens 2 und die anderen beiden Spots sind dann halt eben, wie gesagt, Wildcards.
Yes.
Ja, ansonsten, Aufstellung hattest du ja gerade eben schon mal kurz gesagt, wir können es vielleicht nochmal eben schnell einmal nochmal erwähnen. Also wir starten hier einen Quarterback, eine Superflex-Position, dann zweimal Running Back, zweimal Receiver, einen Tight End und dreimal Flex aus Wide Receiver, Running Back und Tight End. Dazu 15 mal Bench, wenn ich mich nicht irre. Ja, 15 mal Bench, 6 IR-Spots und 3 Taxi-Spots.
Und hast du Tight End Premium am Anfang erwähnt? Wir haben es jetzt vorhin schon erwähnt.
Ja,
also ist auf jeden Fall Teil der Premium-Liga.
Genau.
Wunderbar, alles klar.
Genau, paar Worte zu Liga. Also genau, ich habe letztes Jahr gewonnen. Danke nochmal für die Erwähnung. im Prinzip...
War ein Upset im Finale, muss man auch noch dazu sagen. Du warst da ein bisschen in der Underdog-Rolle vielleicht.
Ja, das stimmt, aber Andy Dalton war unschlagbar. Nee, dazu natürlich auch Devonta Adams und Mike Evans rasiert. Ne? So.
Ja.
Genau, dann war, also es ist in der Liga so gewesen, wir hatten ein Team, was 11-2 war, das war auch gleichzeitig die Topscorerin in der Liga. Dann hatten wir eigentlich eine riesengroße Suppe. Ne? Dann hatten wir 2 Teams mit 8-5, dann hatten wir 5 Teams mit 7-6 tatsächlich. Also es sind 2 Teams mit 7-6 dann auch nicht in die Playoffs gekommen. Dann hatten wir noch ein Team mit 6-7 und dann hatten wir ein Team mit 5-8, eins mit 3-10, das warst dann du.
Richtig. Und bitterer Sieg.
Bitterer sagen. Sieg.
Ja. Der dritte Sieg hat wehgetan.
Und ein
das Team. Das war der Sieg, der mich Trevor Lawrence gekostet hat.
Genau, du bist quasi die New York Jets unserer Liga.
Genau, richtig, ja.
Vielleicht die New York Jets.
Genau.
Und dann haben wir ein Team, was 2-11 dann war. Genau. Also diese Liga tatsächlich, und das ist halt auch das Spannende, weil ich das gerade erzählt habe. Es ist so, im Vergleich zu vielen anderen Ligen, wo Leute halt schon mal einsehen, dass sie rebuilden müssen, in dieser Liga hier tut das eigentlich so gut wie keiner. Es ist also, es gibt hier aktuell, ich glaube, von den 12 Teams so 9 oder 10, die sich tatsächlich im Winnow sehen. Dementsprechend ist halt auch, ja, es schwer, da praktisch so Deals, wie Tino jetzt zum Beispiel gemacht hat, die wird es bei uns in der Liga halt höchst selten geben.
Ja, also ich hab meine Fühler oft genug ausgestreckt. Ich kann bestätigen, die werden nicht möglich sein.
Genau. Vielleicht, ja, soll ich dann mit meiner Teamvorstellung weitermachen? Oder
wie? Ja, ich glaube, ansonsten gibt es vielleicht gar nicht so viel hier zu sagen. Wir könnten natürlich, also es vielleicht einmal so, es ist, wir haben vorher in der Liga nochmal gefragt, es ist in Ordnung, wenn wir hier auch mal die Teamnamen nennen. Da gab es keine Beschwerden, dass wir das hier auch ein bisschen vorstellen und als so ein bisschen Reihe nutzen. Das vielleicht nochmal ganz kurz angemerkt. Ansonsten kannst du dann auch loslegen und ein bisschen flexen.
Ja, tatsächlich, mein Team, ich gehe durch, ich fange mal mit den Quarterbacks an. Hier habe ich Ryan Tannehill, dann habe ich Carson Wentz, Daniel Jones, kürzlich akquiriert.
Boah, Alter, das ist eigentlich kein Johnny, gar kein Johnny-Team.
Nee, also dann Andy Dalton, Cam Newton, Nick Foles und Jacob Eason, das sind meine Quarterbacks, also das ist wirklich, außer mal abgesehen von Tannehill ist das wirklich sehr dünn, aber auf Quarterback, da habe ich auch wirklich einige Male Pech gehabt, beziehungsweise auch war ich auch selber schuld. Jedenfalls, das war so ein bisschen meine kritische Position, nachdem jetzt auch noch Cam entlassen wurde, musste ich da auch aktiv werden. Da hatten wir letztes Mal ja kurz drüber gesprochen. Da haben wir ja miteinander getradet und da habe ich, ja, Daniel Jones bekommen. Super. Ja, jetzt könnte man sagen, oh, was sind das für Quarterbacks für einen Contender? Aber, also ich sehe das so, dass es schon so, dass, also viel schlechter darf es dann auch nicht mehr werden.
Ja.
Ansonsten dann gehen wir auf Running Back. Hier Alvin Kamara in dieser Offseason bekommen in einem Trade mit dem guten C-Knopf. Und zwar habe ich da Kamara und einen 21er Viertrunden-Pick bekommen und dafür abgegeben DeAndre Hopkins und Michael Pittman Jr. Ja, ich bin mit dem Deal nach wie vor eigentlich zufrieden. Ich denke, er an sich kann das auch sein, hat mit Hopkins einen guten Receiver und auch Pittman, dafür zeigt der Fall auch aktuell eher nach oben.
Ja, war auch ein günstiger Punkt für dich, Kamara zu kaufen. Das war der März, da war der Wert am Boden, Breeze Retirement, man wusste gar nicht, wie es weitergeht und so. War, glaube ich, gut gekauft von dir.
Ja, also ich bin damit auch auf jeden Fall glücklich, dass ich ihn jetzt habe in meinem Team. Sollte mir ein bisschen mehr Stabilität auf Running Back geben.
Jo.
So, dann kommen wir zu den Wide Receivern. Hier habe ich Devonta Adams als meinen Wide Receiver 1, der mich auch durch die letzte Saison getragen hat, kann ich schon sagen. Also der stand, glaube ich, auch in mehreren Championship-Rostern. Dann als Wide Receiver 2 habe ich Mike Evans. Auch, also die beiden haben allein in der Championship Week, ich glaube, 84 Punkte erzielt. Also die haben schon maßgeblichen Anteil. Ja, Evans natürlich an sich ein Boom-Bust-Spieler, Touchdown-abhängig, klar. Aber gerade, wir haben hier halt ein relativ großes Roster und da kann ich mir auch mal Down-Weeks von ihm erlauben, weil ich glaube auch, dass mein restliches Roster so stark ist, dass er da produzieren kann. Oh, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe nach Kamara nicht weiter mit den Running Backs gemacht.
Ja, ich wollte gerade schon fragen, weil du gesagt, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du wolltest zu den Wide Receivern weitergehen. Ich dachte, hatte ich jetzt einen Schlaganfall oder
was ist okay. hier los? Ja, okay, sorry, ja, mehr Culpa. Nee, dann mache ich mit den Running Backs nochmal weiter. Merkt euch das mit Adams und Evans für gleich. Ich gehe dann schneller drüber weg. Genau, also mein Running Back 2 ist Nick Chubb. Den habe ich auch in dieser Offseason tatsächlich bekommen. Also trotz, dass ich Contender oder Champion eben war, habe ich hier mein Team nochmal ein bisschen auf links gedreht. Und zwar bin ich auch kein sonderlich großer Chubb-Fan. Jedoch, also in dem Deal war es so, ich habe bekommen Carson Wentz, Nick Chubb und Adam Thielen, also allesamt Win-Now-Assets, muss man sagen, eben hier auch der Quarterback-Problematik geschuldet. Ja, das war, weil mir da eben vieles weggebrochen ist, musste ich da reagieren und Wentz war mitunter der einzige Quarterback, den ich bekommen konnte. Fitzpatrick hatte vorher schon das Team gewechselt zu einem sehr günstigen Preis, da war ich sehr traurig drüber, den hätte ich dann doch gerne gehabt.
Ja.
Aber gut, da musste ich eben in die Tasche greifen und der gute Steelerhai hat sich auch etwas geziert und ich musste ihm da wirklich was geben. Er hat dann von mir bekommen J.K. Dobbins, Adam Troutman, meinen 22 First-Round-Pick und dann noch ein 22 Viertrunden-Pick und ein 23 Drittrunden-Pick. Also, zu dem Zeitpunkt war Dobbins halt noch relativ hoch im Kurs, der war ja noch nicht verletzt und Troutman war noch der Breakout Tight End Nummer 1 vor der Verletzung und ja, dementsprechend ist das für mich dann im Nachgang, muss man sagen, doch relativ günstig gelaufen und ich habe halt eben für mein Renau hier die Spieler eingekauft, die mir weiterhelfen.
Ja, absolut. Man muss dazu sagen, Steelerhai ist einer der wenigen in der Liga, der sein Team analysiert hat und zu dem Entschluss gekommen ist, da geht nach vorne eben nichts. Von dem her ist, glaube ich, natürlich die Dobbins-Verletzung. Ich glaube, es ist nie cool, wenn sich ein junger Spieler von dir das Kreuzband reißt. Aber ihm fehlt zumindest die Production nicht. Und bei Adam Troutman, wenn der jetzt halt erstmal ein bisschen langsam in die Saison rein startet, ist das auch nicht so dramatisch. Den 22 First, den kann er trotzdem gut brauchen, auch für ihn. An der Stelle nach wie vor, glaube ich, ein ganz okayer Deal.
Ja, die Spieler werden sich ja halt auch wieder fangen.
Erholen, ja, absolut.
Genau. Dann habe ich Clyde Edwards-Helaire, den habe ich auch seit dem Draft tatsächlich. Dann Miles Sanders ebenso. Tevin Coleman, Kenyon Drake, Kalen Ballage, Boston Scott, Daryl Williams von den Chiefs. Dann habe ich Tony Jones von den Saints tatsächlich hier. Dann habe ich Tariq Cohen aktuell auf IR. Dann habe ich Jeff Wilson Jr. auch aktuell auf IR. Kenny Nwangu auch auf IR. Und dann habe ich noch, wie heißt er denn mit Vornamen?
Jared Patterson,
so heißt er, genau. Vom Washington Football Team. Der sitzt aktuell auf dem Taxi Squad. Mal gucken, wenn sich da mal verletzungsmäßig was tun sollte, dann kann der gegebenenfalls eine Rolle spielen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Running Back Core, mit dem man arbeiten kann. Hier habe ich, ich sag mal, vier Running Backs, beziehungsweise zwei Top 10 Running Backs wahrscheinlich und zwei Running Backs eben mit Clyde Edwards-Helaire und Miles Sanders, die durchaus auch Running Back 1 Upside haben. Und das ist schon halt, das ist halt für mich hier wirklich mein Kern des Teams, der mir hier den Floor jede Woche aufs Parkett zaubert und eben auch gleichzeitig eine Menge Upside mitbringt.
Definitiv. Gerade Kamara ist natürlich der große Bringer hier einfach in diesem PPR-Format, hat die Möglichkeit, da in New Orleans jetzt auch dieses Jahr wieder der Nummer 1 Running Back der Saison zu werden. Und der trägt dich dann schon weit. Ich muss sagen, ein bisschen unangenehm ist es, Kalen Ballage hier zu sehen. Warum ist Kalen Ballage ein Roster-Stash von dir? Das ist einfach nur der Steelers-Handcuff, oder?
Ja.
Ich sehe, du hast ihn auch erst so eine gute Woche.
Ja, ich will keinen Roster-Spot leer haben und daher fülle ich dann mit solchen Spielern auf. Wer weiß, ne? Du weißt nie, wer sich verletzt Und ich meine, das mag ich schon gar nicht aussprechen, aber falls Najee was passiert, dann habe ich halt Belash, der direkte Handcuff ist und ne, one injury away. Dementsprechend, ja habe ich Belash hier, wie gesagt, da, aber das wäre jetzt auch kein Spieler, wo ich sage, von dem werde ich mich niemals trennen.
Ja, verstanden. Passt. Nee, das ist, glaube ich, gibt ein ganz gutes Gefühl für deinen Running Back Core.
Genau, dann machen wir mit den Receivern jetzt tatsächlich weiter. Also Adams und Evans habe ich ja schon. Genau, die beiden sind meine Starter auf Wide Receiver. Dann habe ich Adam Thielen. Auch bei dem ist es so, der hat die letzten Wochen eigentlich für mich nochmal einen Schub bekommen. Zwar ist da irgendwo eine Touchdown-Regression zu erwarten, weil er letztes Jahr mit seinen, ich glaube, 14 Touchdowns einfach überperformt hat, muss man sagen, auch im Verhältnis zu seinen Red Zone Targets, aber im Prinzip hat er niemand anderen im Team außer Justin Jefferson, der natürlich eine große Rolle spielen wird, aber auch keine 25 Touchdowns fangen wird. Nee. Und gerade Thielen weiß oder versteht es, sich in der Endzone frei zu machen. Und
da bin ich aber gespannt.
nicht Shoot the Moon in Lambo, ne, sondern tatsächlich, also sich zu separieren.
Ja, genau.
Ja, genau. Also dementsprechend Adam Thielen hier für mich auch gerade für Win-Now-Teams, Contender-Teams auf jeden Fall ein Spieler, der nicht zu teuer ist, aber eben Production bringt.
Genau. Man muss auch sagen, es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn er zwar bei den Touchdowns, wie du sagst, in die, ja, nach unten regressiert, aber auf der anderen Seite geht bei den Yards auch wieder ein bisschen mehr, glaube ich. Er hat 925 Yards letztes Jahr gefangen. Also sage ich mal, auch auf Per-Game-Basis. Wer soll in Minnesota den Ball fangen? Ich glaube nicht, dass Dalvin Cook jetzt der übertriebene Receiving-Back wird, abgesehen von Screens. Und jetzt ist auch kein Titan mehr da, der irgendwie so wirklich, also außer Tyler Conklin halt, aber das ist jetzt auch nicht, das ist ein Just a Guy, wie er im Buch steht, und daher denke ich, dass Adam Thielen schon eine größere Rolle wieder haben wird.
Ja, dementsprechend, also da auch für mich natürlich ein Starter, gerade in so tiefen Teams auf jeden Fall da den Platz wert. Dann habe ich, bin ich auf Receiver, darüber hinaus jetzt nicht mehr so tief aufgestellt. Also Devontae Parker ist da mein nächster im Bunde. Ein Spieler, der durchaus hier eine Flex-Option sein kann. Gerade in Bye-Weeks wird der wohl ins Line-Up dann auch rücken müssen. Aber kein Spieler, den ich jetzt in Week 1 starten will. Dann Greg Ward. Den habe ich tatsächlich heute vom Waiver Wire aufgenommen. Da ist es so, der hatte letztes Jahr mit Jalen Hurts eine recht gute Verbindung. Ich sehe da kein wahnsinniges Upside, aber auch hier ist das ein Spieler, der gegebenenfalls eine Rolle haben könnte und eben dann auch in der Bye Week Mainz ins Roster rutschen könnte. Dann Jameson Crowder, Slot Receiver der Jets, wenn er nicht gerade mit Covid auf der IR ist, wie aktuell. Ansonsten durchaus immer ein solider Spieler. Das sind so alles Ersatzspieler, die im Verletzungsfalle oder in Bye-Weeks eben reinkommen. Dann habe ich noch Mike Strahan von den Colts. Gutes Trainingscamp, hat das Team gemacht oder Team geschafft. Und der sitzt auch auf dem Taxi-Squad. Das sind Spieler einfach, ich sag mal, vielleicht ergibt sich die Opportunity und dann kann man sie verkaufen.
Ja, Logo.
Genau, so viel zu Receiver. Dann Tight End. Jetzt kommt eine Riesenüberraschung. mein Starter auf Tight End, Darren Waller. Und,
wer hätte es gedacht?
Ja, war letztes Jahr für mich überragend, hat mir Spiele gewonnen und ich sag mal, da könnte mir jetzt auch einer 4 First-Round-Picks für bieten, den würde ich nicht abgeben. Also in diesem Team jedenfalls nicht. Und von daher, genau, also da auch stark besetzt, ne, sodass jetzt eben dann auch ein Schuh draus wird. Genau, dann habe ich auf Tight End noch Cole Kmet von den Bears. Sehe ich auch durchaus ein gewisses Upside, dass der Top 15 Tight End wird. Dann Mo Alie-Cox könnte der Colts-Starter sein auf Tight End. Und dann habe ich noch Juwan Johnson, könnte der Saints-Starter sein auf Tight End in Week 1. Ne, alles Spieler, die durchaus eine Opportunity haben. Und ja, da ist es so, ich sag mal ganz ehrlich, ich werde eh immer Waller starten. Und in der Bye Week wird wahrscheinlich kein Match spielen. Und das war's.
Ja, absolut. Ganz klar. Da, aber ich meine, mit Kmet und Juwan Johnson ist zumindest echt noch ein bisschen Upside in Sachen Wertentwicklung auch da.
Ja.
Also lass Kmet mal einen soliden Tight End dieses Jahr sein. Kann auch sein, dass du dann hier mal den dann nochmal verkaufen kannst für wieder, weiß ich nicht, einen Raheem Mostert vielleicht oder ja, ich sag mal in diese Richtung, dass da nochmal ein Spieler kommt, der so eine Entwicklung nimmt und dir in diesem Jahr einfach weiterhelfen kann.
Genau, und das ist nämlich auch ein bisschen, und wenn man jetzt hier mal zum Fazit kommt, also tatsächlich, ich rechne mir, also mein Team würde ich aktuell als stärkstes Team in der Liga einschätzen, auch wenn Quarterback etwas dünn ist, dafür sind halt alle anderen Positionen premiummäßig besetzt und dementsprechend glaube ich schon, dass ich zumindest eins der zwei stärksten Teams in der Liga habe. Und ja, Bank hat durchaus noch Ausbaupotenzial. Hier hoffe ich natürlich übers Waiver nochmal den einen oder anderen Spieler zu bekommen, beziehungsweise dann eben auch die Spieler, die ich jetzt habe in zweiter Reihe, dass sich da der ein oder andere nochmal entwickelt und ich da nochmal einen vielleicht auch traden kann. So läuft es dann im Bestfalle.
Ja. Also gerade das, was du gesagt hast, man muss das Roster einfach auch im Vergleich zum Rest der Liga sehen. Und das, was vorhin schon angesprochen wurde, die Liga ist wahnsinnig ausgeglichen und alle versuchen vorne mitzumischen. Dementsprechend sind auch die Top-Spieler gar nicht so gebündelt in ein, zwei, drei Teams, wie das in Dynasty-Ligen sonst gern der Fall ist. Und das kommt dir hier halt einfach sehr zugute.
Ja.
Du hast definitiv nicht die größte Tiefe, sage ich mal, irgendwie für ein Dynasty-Roster oder für ein normales Contender-Roster. Klar ist das sehr angreifbar. Was machst du, wenn Waller, Kamara dieses Jahr mit Verletzungen zu kämpfen haben, dann geht das ein bisschen in Rauch auf. Andererseits ist das wirklich bei jedem Team in der Liga so. Also ja. Es kann kein Team wirklich den Ausfall von zwei Leuten, von zwei wichtigen Leuten gut auffangen. Und das ist was, und wie du sagst, unter denen, wenn man das vergleicht mit den anderen, die besten Starter erstmal und die besten dann sogar noch so vielleicht zwei, drei Leute auf der Bank, die würde ich schon bei dir im Team im Moment vermuten, wenn man so die ersten 14 Spots vielleicht anschaut. Und dann muss man halt sehen, musst du ein bisschen Verletzungsglück brauchst du halt einfach dieses Jahr.
Ja, genau. Und ich rechne mir halt auch aus, dass so Spieler wie eben Tevin Coleman, der jetzt Starter Week 1 bei den Jets sein soll, auch Kenyon Drake wird eine Rolle spielen, Boston Scott wird eine Rolle spielen, Tony Jones wird gegebenenfalls jetzt eine Rolle spielen. Na, also, dass da der ein oder andere zumindest von Hittet, auch bei Devonta Parker, Waddle und also Parker selbst, aber auch Waddle und Fuller, laborieren eigentlich alle an Verletzungen und auch immer wieder in ihrer Karriere, sodass, ich sag mal, man eigentlich davon ausgehen kann, dass da nicht immer alle drei auf dem Platz stehen werden und dementsprechend dann der auch aufzustellen ist.
Ja, ja. So. Auch James Crowder, muss man ja schon sagen,
hat
schon einfach immer wieder Stretches und ist ein guter Footballspieler, glaube ich, und ist in PPR-Formaten, hat er einfach einen gewissen Wert.
Genau, dementsprechend, also es ist jetzt nicht so, wenn ein Spieler ausfällt, dass ich dann komplett gleich das Roster, ich sag mal, an die Wand werfen muss, aber nee.
Definitiv, ja.
Genau, grundsätzlich.
Und dann wird's, ja.
Ja, grundsätzlich, ich habe natürlich jetzt tatsächlich mein Kapital so ein bisschen, was die jungen Spieler und so, musste ich dann teilweise wirklich investieren, um den Roster nochmal Contender-fit zu bekommen. Ne, ich habe dir ja auch unter anderem Marcus Callaway gegeben, der meiner Meinung nach im Wert auch noch ein bisschen steigen wird. Ramondre Stevenson, der auch im Laufe der Saison eine Rolle spielen kann. Das waren auch Spieler natürlich, die so ein bisschen, ja, die ich wahrscheinlich nie, ja, Callaway vielleicht sogar schon, aber die ich sonst eher nicht aufgestellt hätte. aber die mir halt auch gegebenenfalls dann, oder die ich dann hätte traden können nochmal für erfahrene Assets.
Definitiv. Aber ich finde es gut, da hier ist einfach wirklich All-In, ganz klar. Und was positiv zu erwähnen ist, 22 hast du nicht mehr viel Draft-Kapital, ja, das ist so. Da ist noch ein Viert- und ein Fünf-Runden-Pick da, aber das wird jetzt nicht in irgendeinem Deal die große Wende bringen. Aber du hast halt dein komplettes 23er, okay, bis auf den Third-Rounder, aber du hast deine First-Rounder von 23 und 24, du hast deine Second-Rounder von 23 und 24. Und das ist natürlich wichtig, auch für den Fall, dass, ja, ich sag mal, bei Kamara, Waller, Chubb, Sanders, dass man weiß einfach natürlich nicht, wie sind die in zwei Jahren unterwegs und wie entwickelt sich der Wert auch. Deine Quarterback-Situation hast du jetzt zu Genüge angesprochen. Wenn der Moment kommt, wo du sagst, ich glaube, das reicht nicht mehr für einen Contender, dann kannst du die Spieler auch wirklich noch zu Kapital machen und hast dein eigenes halt vor allem noch in der Tasche.
Also tatsächlich für mich so ein bisschen, das habe ich so ein bisschen auch auf dem Zettel. Ich werde mir jetzt halt die erste Saisonhälfte angucken. Wir haben glücklicherweise keine Trade-Deadline hier. Ich werde mir das Team halt angucken. Wenn hier alle so performen, wie ich mir das wünsche, dann wäre das natürlich super. Dann werde ich es auch durchziehen. Es gibt den Gedankengang, wenn es wirklich absehbar ist, dass es, sag ich mal, nach 10, 11, 12 Spieltagen dann scheiße ist. Und das haben sich zwei Leute verletzt und vielleicht zwei Leute performen nicht so wie erwartet, dann ist es ja auch durchaus möglich, dass dann der große Winterschlussverkauf losgeht und ich mein komplettes Team aufbrechen werde. Ne? Das ist nicht auszudenken, gerade wie gesagt, weil die Tiefe halt eben nicht monströs ist, dass hier dann im Laufe der Saison noch was passiert, beziehungsweise auch nach der Saison werde ich mich auf jeden Fall fragen müssen, was mache ich, dann werden eben die genannten Spieler, gerade wie Kamara, Chubb, Adams, so Thielen sowieso, in ein gewisses Alter kommen, ne, wo man dann mal nachdenken muss, okay, hält man sie oder dann halt eben nicht, ne? Das ist wie ein bisschen wie beim Auto, ne? Nach einer gewissen Zeit hat man nochmal ein Verkaufsfenster, wo es sich lohnt oder ob man sie dann tot fährt, ne?
Ja, genau.
Ja, und auch Wentz und Jones natürlich kritisch, ne? Das wird auch dann zu beobachten sein im Laufe der Saison.
Absolut. Aber du wirst definitiv noch eine ganze Menge Values, sag ich mal, am Ende des Jahres drin haben und im Zweifel musst du halt dann spätestens auf den 23er Draft gehen, in dem du dein Team rund erneuern kannst. Aber mal sehen, das ist auf jeden Fall noch ganz schön weit weg und ich wäre auch nicht überrascht, wenn du dich die ganze Zeit weiter oben lang hangeln kannst. Man darf gespannt sein, wie sich das Team entwickelt. Ich denke, da kleinere Deals werden immer mal wieder reinflattern.
Ja, natürlich. Dadurch, ich sag mal, kann man auch immer so ein bisschen was generieren. Ich habe zum Beispiel jetzt, und das ist so ein Deal, den habe ich jetzt einfach, das ist nichts Besonderes, aber Anthony Miller habe ich vom Wafer aufgenommen und habe ihn dann für einen Viertrunden-Pick wieder weggetradet. Ne? Das sind so Sachen. Ja. Ne? Und ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt, der Deal, also wie ich Daniel Jones praktisch von dir bekommen habe, die Spieler haben alle einen Wert jetzt. Nur, es war, ich habe nochmal nachgeguckt, also Salvin Ahmed war ein Wafer-Pickup, $0, Marcus Callaway war ein Wafer-Pickup, $0 und Ramondre Stevenson war im diesjährigen Rookie-Draft der 4.1. Also effektiv habe ich ein 4.1 für Daniel Jones ausgegeben. Ne? So, das ist halt so und dadurch hältst du dann auch so ein bisschen das Roster am Leben, wenn du dann beim Wafer-Wire dann auch mal ein paar ganz ordentliche Pickups hast. Wie gesagt, jetzt Tony Jones, ich bin wirklich gespannt, ob der eine Rolle spielen kann.
Ja, stimme ich dir komplett zu. Wirklich ganz gut gemacht. Ich bin gespannt, ob du deinen Titel verteidigen kannst.
Ich auch.
Damit werde ich wohl dieses Jahr leider nicht viel zu tun haben. Das Ganze war ja schon ein bisschen ersichtlich, als ihr gehört habt, dass ich letztes Jahr 3-10 gegangen bin in der Liga. Lag ein bisschen daran, ich habe im Startup schon sehr viel nach hinten getradet, Startup-Picks aufgegeben und Future-Picks eingesammelt. Deswegen hatte ich auch ziemlich viele 2021 First jetzt im vergangenen Draft, auch Seconds. Dementsprechend, so sieht mein Team auch aus. Ich habe am Draft allerdings auch schon so ein bisschen mir die Möglichkeit zumindest mal gegeben, um dieses Jahr schon vorne reinstoßen zu können, wenn sich dann in der weiteren Offseason alles in die richtige Richtung entwickelt. Ja, das ist nicht ganz so eingetreten, das muss man auch konstatieren. Da hatte ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Pech auch, aber kommen wir gleich zu. Ich glaube, ich kann einfach auch mal, genauso wie du das machst, so positionsgruppenmäßig mein Team vorstellen. Meine Quarterbacks, die sind an sich ganz gut aufgestellt, aber sehr jung. Ich habe Kyler Murray. Kyler Murray war tatsächlich nicht mein Pick. Den habe ich mir ertradet, war einer von den Spielern, wo ich einen First-Rounder 2021 dann aufgegeben habe. Den habe ich zusammengepackt mit Tua Tagovailoa und Jalen Reagor. Dafür kam Kyler Murray bei mir ins Team. Weil ich halt sehr, sehr viele so junge Assets hatte, wollte ich mal ein bisschen Risiko abgeben und auch in einen ja, gesetzteren und gestandeneren Spieler investieren, bei dem ich weiß, was ich habe. Dann habe ich im Team Trey Lance und Justin Fields, die zwei Rookie-Quarterbacks. Ich glaube, da haben wir schon viel und genug über die Jungs gesprochen. Die können natürlich brutal abreißen, kann auch ein Fail werden. Muss man mal beobachten, was dieses Jahr so bereithält. Und dann habe ich noch Kellen Mond, den hatte ich irgendwo, ich glaube Anfang dritte Runde im letzten Draft gepickt. Und Tyler Heinicke vom Waiver geholt, nachdem er ja in den Playoffs fast die Buccaneers ein bisschen, ja, also zumindest mal gekitzelt hat, muss man sagen. Da hat mir ganz gut gefallen, dachte ich mir, komm, so eine schlechte Quarterback-Situation in Washington packe ich mir mal aufs Roster. Insgesamt bin ich mit den Quarterbacks natürlich sehr zufrieden. Da glaube ich, kann man nicht meckern. Einerseits für die Production bereits dieses Jahr mit Kyler Murray, andererseits aber vor allem natürlich der Wert für die Zukunft. Ich hoffe natürlich sehr, dass Justin Fields und Trey Lance mich auch nicht enttäuschen.
Ja, da könnten wir durchaus in einem Jahr hier darüber sprechen, dass wir drei mit First-Round-Picks in Superflags hier haben. Ne? Also, ja. Das ist schon, ne, wenn alles wirklich optimal läuft, was es meistens nicht tut, aber tatsächlich, wie gesagt, das ist schon, also Stand heute ist das schon echt ein traumhafter Quarterback-Room. Ich trade gegen meinen.
Ja, da müssen wir noch ein paar andere Gruppen mittraden, dass wir da ins Geschäft kommen, ja. Aber ja, so gut wie dein Running Back Room sieht meiner leider nicht und in Klammern würde ich fast mal sagen mehr aus. Also er sah zumindest mal deutlich besser aus. Mittlerweile, er ist sehr arg in Mitleidenschaft gezogen. Und zwar, ich habe noch fit DeAndre Swift, auf den freue ich mich auch sehr. Ich bin absolut überzeugter Swift-Fan. Ist meiner Meinung nach ein geiler Running Back und nur weil er in Detroit spielt, bin ich nicht raus bei ihm. Ich hoffe halt, er kann dieses Jahr fit bleiben und auch zeigen, dass er den Wert hat. Dann komme ich mal vielleicht zu den Jungs, die ich ansonsten noch habe. Ramondre Stevenson, den hattest du schon angesprochen, von dir gerade eingekauft, eben auch reine Anlage in die Zukunft. Dann gibt es noch Ty Johnson, den habe ich mir auch ertradet, gerade erst sogar, das ist noch gar nicht lang her. Was habe ich für den nochmal bezahlt? Traquan Smith und Tyler Conklin. Es ist halt so ein bisschen, Tyler Conklin, klar sehe ich schon, dass der dieses Jahr einfach eine Rolle hat und das war mir jetzt halt nicht so wichtig und es war jetzt auch nicht so arges Interesse an Tyler Conklin in der Liga, da habe ich mir okay, und Traquan Smith, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich komplett raus, ich glaube einfach, dass der nie Fantasy-relevant wird, auch mit seinem Skillset einfach keine Rolle haben wird und Ty Johnson ist in einem messy Backfield unterwegs und vielleicht kann er einfach in New York eine größere Rolle spielen am Anfang des Jahres und dann werde ich ihn auch wieder verkaufen.
Ja, das dann hat das meiste Upside, ne? Genau.
Ja, genau. Aus den dreien denke ich auch, dass er das meiste Upside hat. Dann habe ich noch Devontae Booker, den Insurance-Back in New York, den hatte ich mir irgendwann ganz am Anfang der Offseason vom Waiver geholt. Aber ja, wenn Barkley jetzt leider spielt, Barkley Woche 1 schon, das sah ein bisschen, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass der da so reingeeast wird in die Saison, dann hätte ich Booker gleich mal noch am Anfang verkauft. Dann habe ich noch Wayne Gallman, den Kassenschlager, wie du es genannt hast, letztens vom Waiver aufgenommen, nachdem er in Atlanta gesigned wurde, habe ich geschmeidige $101 gezahlt für ihn. Und ich glaube, du hattest 62 geboten und warst der zweithöchste, ne?
Ja, den hätte ich auch gern gehabt, tatsächlich.
Ja, einfach auch hier. Ich meine, in Atlanta muss er sich nicht gegen viele durchsetzen. Und ich finde tatsächlich, dass Wayne Gallman eigentlich ein ganz cooler Running Back ist. Also.
Ja, ich würde auch, wenn mir jetzt einer sagen würde, Wayne Gallman ist der bessere Running Back als Mike Davis, dann würde ich auch nicht zwingend widersprechen. Also,
Ja,
ich finde,
ja.
das ist jetzt, also das ist jetzt kein großer Unterschied zwischen den beiden.
Ja, Coinflip auf, also definitiv ist halt, aber klar ist natürlich auch so just a guy, muss man auch ganz
Ja,
ehrlich natürlich
beide.
sagen. Ja, definitiv, ja. So ist das. Und dann gibt es noch Saibhan Ahmed, den hattest du auch schon erwähnt, den habe ich ja in den Deal noch mit reingeworfen, so als Forderung. Und einziger Hintergrund dabei ist halt auch so ein Back. Ich glaube schon, dass Miami ganz gern auf einen Back setzt, auch wenn Brian Flores das anders sagt, aber seine ja, Action aus dem letzten Jahr sieht für mich anders aus. Und Myles Gaskin ist. Ich traue Myles Gaskin gar nicht über den Weg, dass er mit 20 bis 25 Touches pro Spiel irgendwie umgehen kann und dass er fit bleiben kann. Dachte ich mir, komm, wirf dir doch den einfach mal noch ins Roster rein. Vielleicht bekommt er ja mal einen Wert und ich kann ihn halt für einen Third Rounder an einem bestimmten Punkt mal wieder verkaufen. Aber recht viel mehr steckt auch nicht dahinter. Und dann kommen wir zum Traurigen. Ein Blick auf die Injured Reserve Spots wird noch geworfen. Da befinden sich gerade Travis Etienne und Cam Akers. Und das ist natürlich ja schmerzhaft. Dieses Roster wurde gefickt, wenn man einfach ganz offen und ehrlich ist.
Ja, absolut. Also tatsächlich an einem gewissen Punkt in der Offseason hatte ich in gewissem Maße schon Angst, dass du auch angreifen könntest, weil ich sag mal, dein Roster so value-technisch wahrscheinlich da tatsächlich das, wenn man rein die Assets betrachtet, wahrscheinlich das Wertvollste in der Liga ist. So, und wenn du da, ich sag mal, dann den richtigen oder die richtigen zwei Trade-Partner gefunden hättest, dann und Akers und Etienne fit geblieben wäre, dann hätte es auch ganz anders aussehen können jetzt.
Ja, aber so ist es nicht. Leider, leider ist es so nicht. Und ich starte nicht mit dem Backfield Swift Akers in die Saison und Etienne auf der Flex, sondern eben mit Swift. Und ich muss auch da noch überlegen. Ich hatte dir jetzt halt Ty Johnson als Plan, aber vielleicht wird es auch ja, Devontae Booker in die Woche 1. Also es ist wirklich, ich muss ja einen zweiten Running Back starten und das wird hier nicht mehr so einfach tatsächlich. Aber gut, es ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, die Pläne nach oben, die sind leider etwas gestorben. Deswegen rüber zu den Wide Receiver, nächste Positionsgruppe. Und die sieht nach wie vor noch ganz in Ordnung aus, auch wenn es nach oben hin vielleicht ein bisschen dünn ist. Also ist jetzt kein Elite-Talent vielleicht mehr da. Ich habe Brandon Ayuk, Wide Receiver der Niners. Bin ich ja relativ hoch bei ihm. Du bist kein großer Fan aufgrund der Situation, das weiß ich auch. Dann habe ich DJ Moore, den Mann aus Carolina. Jalen Waddle im vergangenen Rookie Draft gepickt. Dann Chase Claypool noch aus Pittsburgh. Marcus Callaway eben bei dir eingekauft. Zu Chase Claypool vielleicht einmal kurz. Das fällt mir gerade ein, wo ich den Namen lese. Das war, da steckte ein Deal dahinter aus dem Februar sogar noch letzten, also diesen Jahres. Und da hatte ich CeeDee Lamb und Tony Pollard verkauft und dafür Chase Claypool 2021 Second Rounder bekommen. Einer davon war sogar der 201. Und das wurde Jalen Waddle, sei auch noch angemerkt. Und einen 22 First habe ich sogar noch dazu bekommen. Also ich habe hier den Wide Receiver Downtrade quasi gemacht von Lamb zu Claypool und wurde dafür ganz fürstlich entlohnt, finde ich. Also, da bin ich nach wie vor sehr zufrieden mit.
Ja, passt ja vor allen Dingen auch jetzt gerade, wenn wir jetzt davon ausgehen, du wirst in der nächsten Offseason wahrscheinlich eher Richtung Angriff blasen, dann ja, ergibt es natürlich auch Sinn. Ne? Dann wird Claypool wahrscheinlich auch eine etwas größere Rolle noch bekommen in Pittsburgh. Und ja, passt schon. Und ich sag mal, dann hast du noch einen First-Round-Pick, wer weiß, wo der landet.
Ja.
Und Dementsprechend, ja, sieht schon noch im rückwirkend. Man kann ihn noch nicht final bewerten. Ich sag mal, wenn Lamb jetzt völlig ausrastet, ne, dann kann es auch scheiße aussehen. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass der gut aussieht.
Ja, man muss schon sagen, also Lamb hat nochmal ordentlich an Wert zugelegt. Der ist ja jetzt mittlerweile, ich habe gesehen, im DLF ADP First Round Startup Pick mittlerweile in 1QB liegen. Und das finde ich echt krass. Also der ist mittlerweile wirklich auf diesem AJ Brown, Justin Jefferson Niveau angekommen. Und ja, hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Würde ich aber jetzt auch verkaufen. Also für mich ein Spieler, der jetzt, ich sag mal, der kriegt jetzt, also im Prinzip aus dem Nichts ein Hype. Und da kann es auch durchaus sein, dass die erste Saisonhälfte der Cowboys praktisch, also nicht das widerspiegelt, was jetzt seinen Wert macht. Also ich halte auch viel von ihm, glaube aber nicht, dass er praktisch das bestätigen kann. Dementsprechend, wenn ich jetzt CeeDee Lamb gegen oder ein gutes Angebot für CeeDee Lamb bekomme, dann würde ich ihn auch traden.
Ja. Ich dachte da, ich verkaufe ihn hoch und das hat sich nicht so als insofern nicht als richtig herausgestellt. Der ist noch sauber gestiegen. Ja. Aber ja, bin trotzdem sehr zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Nichtsdestotrotz eben. Genau, dann hatte ich schon angesprochen, Marcus Callaway habe ich noch am Roster. Bin ich mal gespannt, wie dessen Rolle bei den Saints dann ist. Dann habe ich Olamide Zaccheaus am Roster einfach nur geholt, nachdem Julio Jones die Trade-Gerüchte immer intensiver wurden, schon mal aufs Roster gepackt. KJ Osborne von Minnesota, da bin ich gespannt, ob er eine Rolle bekommt, jetzt wo Irv Smith draußen ist und ob die Vikings dann mehr auf drei Receiver-Sets gehen. Auf dem Taxi-Squad habe ich Seth Williams, nicht mehr in Denver, bin gespannt. Ich habe gar nichts zu Seth Williams gehört, ehrlich gesagt, wo der gelandet ist. Vielleicht ist er sogar dort am Practice Squad. Ich kann es gar nicht sagen. Dann gibt es noch Amari Rodgers, den Wide Receiver in Green Bay. Bin ich mal gespannt, ob der was werden kann dort und ein bisschen produziert als Rookie. Diami Brown, meinen Lieblingsreceiver im Washington Football Team. Ich freue mich einfach riesig auf ihn und bin sowieso schon immer großer Fan. Und bin gespannt, ob er dann auch meine Erwartungen erfüllen kann. Rondale Moore von den Cardinals und Racy McMath ist auch noch am Taxi-Squad. Ja, richtig. Von den Titans. Schauen wir mal. Hat es Roster geschafft, bin ich natürlich sehr happy. Und hat sich doch gegen das Fitzpatrick durchgesetzt. Auf Tight End, da sehe ich gar nicht so schlecht aus, tatsächlich. Ist auch noch eine echt gute Positionsgruppe von mir. Achso, nee, bevor ich dazu komme, jetzt habe ich natürlich nochmal einen IR-Mann vergessen. Michael Thomas.
Jo.
Den habe ich auch im Draft eingekauft. Ich habe ihn im Prinzip gegen Devonta Smith, also ich hatte den 1-11, den habe ich getradet, als klar war, oder nee, das ist noch bevor klar war, wer da ist, aber mir war ja relativ bewusst, dass an 1-11 normalerweise Devonta Smith der Spieler mit dem höchsten Wert ist, der da sein wird. Und ja, da war auch ein Punkt, ich war sowieso kein großer Smitty-Fan und habe sowieso, aber jetzt gar nichts gegen ihn selbst, ab 1.11 war einfach ein massiver Value-Verlust oder ein Value-Drop im Draft und den wollte ich auch dann mal nutzen, um einen Rookie-Pick abzugeben, in MT investiert, auch mit eben dem Hintergrund, hey, der kann diese Saison schon top liefern, vielleicht dann auch noch 2-3 Jahre die Production halten, da kann ich dieses Jahr so in Richtung Playoffs angreifen, das hat sich leider jetzt ziemlich in Rauch aufgelöst.
Jo.
Auch das war ein Schuss in den Ofen.
Und wen hättest du jetzt im Moment lieber? Michael Thomas oder Devontae?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Aber ich glaube, ja, also jetzt in dem Roster hätte ich tatsächlich jetzt doch wieder lieber Smitty. Aber im Prinzip jetzt unabhängig davon wahrscheinlich trotzdem immer noch MT. Und ich hoffe tatsächlich drauf, dass MT halt wirklich da nach der Bye Week wieder da ist und einfach seine Production einfach ein, zweimal liefern kann und dann verkaufe ich ihn an wen auch immer, damit er dir hier ein bisschen Wasser in den Wein gießt.
Nö, ich kaufe ihn dann.
Ja, das ist auch okay. Bis
dahin ist Juwan Johnson ausgebrochen, den gebe ich dir in dem Tausch.
Ja, wunderbar. Nee, was sagst du allgemein zu meinen Wide Receivers? Das ist natürlich sehr, sehr viel junges Gemüse am Start. Ne? Der ist sehr 21er Draft geprägt.
Ja, natürlich loaded, ne? Ich meine, wie du schon gesagt hast, bei Ayuk bin ich jetzt nicht so hoch. DJ Moore habe ich mittlerweile auch so meine Zweifel tatsächlich. Aber darüber hinaus natürlich Claypool, allen voran, Callaway, Diami Brown, wo ich auch mittlerweile, da warst du zu Recht auch höher als ich. Aber muss ich sagen, da habe ich auch meine Meinung ein bisschen angepasst bei dem, was man so hört und liest. Ansonsten Rondell Moore sehe ich auch schon eine Menge Upside, dass er auch im Laufe der Saison Wide Receiver 2 in Arizona werden kann. Genau, also da sind schon wirklich auch einige Talente. Wie gesagt, Michael Thomas muss sich zeigen.
Ja, definitiv. Ich bin immer noch ein bisschen traurig darüber, ich konnte nicht beide Moves holen und ich hatte schon so viele Elijah Shares, dass ich mich in dem Draft dazu entschieden habe, Rondell zu picken, als ich die Wahl hatte und eigentlich tief im Herzen, ich bereue es eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte gerne noch eine höhere Elijah Exposure, das wäre eigentlich egal gewesen. Aber ja, ich habe ja jetzt gelernt, was das bedeutet mit Cam Akers, daher ist das vielleicht auch ganz vernünftig.
Auf jeden
Gut,
Fall.
Gut, dann rüber zur, ja, letzten Positionsgruppe, den Tight Ends. Da habe ich George Kittle. Den hatte ich ja eingekauft von einem Kollegen. Ah ja, das war mit Brandon Ayuk, habe ich den gemeinsam sogar im Package gekauft, also den Niner Stack. Ja, mehr oder weniger geschlossen. Kurz davor hatte ich Trey Lance gepickt und dann mit Kittle und Ayuk nachgeladen. Abgegeben habe ich dafür Christian Kirk, KJ Hamler, Keyshawn Vaughn. Das waren alles ganz kleine Assets. Aber das letzte war Kyle Pitts. Es war der 1-0-5 im Rookie-Draft. Und wir haben hier einen Kyle Pitts-Believer auf der anderen Seite. Der hat für Kyle Pitts im Prinzip Kittle und Ayuk bezahlt.
Ja, das ist natürlich heftig, ne? Da muss man schon sagen. Den Trade hatte ich im Rücken, also jetzt, wo du es sagst, aber habe ich schon wieder verdrängt. Aber das ist natürlich schon, boah. Ist schon eine Menge. Also ja, da hast du natürlich gerade den richtigen Tag ausgesucht. Ich glaube, wir haben uns da auch vor einiger Zeit nochmal drüber unterhalten, wie krass zum Beispiel auch der Wert von einem Trevor Lawrence oder auch Pitts oder sowas im Nachhinein so 3 Monate, 4 Monate nach dem Draft einfach sich wieder beruhigt. Also du hast wirklich so einen Peakpunkt am Draft Day und dann sackt der tatsächlich nochmal ab. Natürlich, wenn die Spieler einschlagen und dann darf man sie auch nicht verkaufen mehr. Ne? Also das muss man auch ganz klar so sagen. Mhm. Nur in dem Zeitraum nach dem Draft bis zum Saisonstart, da verlieren die Rookies tatsächlich nochmal an Wert. Und dann
also,
entscheidet sich's.
Ich bin da nicht so sicher. Das ist auch mein Gefühl, wenn ich in die Ligen schaue tatsächlich. Also ich glaube, dass du das aktuell für Pitts eigentlich nicht bekommen solltest. Ich verstehe aber nicht, Kyle Pitts ist mittlerweile Dynasty Tight End 1 nach DLF ADP.
Ja,
und das ist komplett verrückt. Aber das, muss ich auch sagen, ist nicht deckt sich nicht mit der Realität in den Ligen, in denen ich unterwegs bin.
Nee, genau. Also ja, also das ist schon ja, ich glaube, du hast da schon auf jeden Fall das Maximum rausgeholt aus dem Deal, muss man so sagen.
War auch ganz klar natürlich der Punkt, den Rookie-Hype zu nutzen. Klar. Aber mal sehen. Also ich würde mich auch hier wirklich freuen, wenn Kyle Pitts tatsächlich voll einschlägt. Bin gespannt. Ich hab gerade mal versucht, vielleicht irgendwo mal so einen Share zu kaufen, mal lose die Fühler ausgestreckt in einer anderen Liga. Einfach, weil ich auch gern einen Share tatsächlich hätte irgendwie. Bisschen ja, angefixt bin ich ja schon auch. Du hast einen?
Ich hab dafür Etienne in einer Liga tatsächlich auf dem Board gehabt. Das war wieder so eine Diversifizierung, ne? Also ja. ich habe dreimal Etienne und dann habe ich gesagt, nee, komm, jetzt nimmst du mal Pitts einfach. Und also bislang habe ich noch keine Anfragen erhalten, aber wahrscheinlich einfach auch aus dem Respekt.
Angst. Ja. Aus Angst, sind wir ehrlich. Aus dem, was du da fordern könntest. Genau. Nach George Kittle ist aber mein Tight End Room tatsächlich noch gar nicht komplett abgegrast. Da ist noch Noah Fant, denn ich bin ja absoluter an sich Noah Fant Believer, was sein Talent, Athletik und so weiter angeht. Leider auch schon wieder mit Verletzungen tatsächlich zu kämpfen. Da hoffe ich einfach irgendwie drauf, dass das jetzt nicht komplett so bleibt und ihm anhaftet bis so über seine Karriere hinweg. Mal sehen, aber er ist ja auch noch sehr jung, also darf man jetzt auch nicht überreagieren, denke ich. Freue mich drauf und bin froh, in Tight End Premium so einen zweiten Tight End noch zu haben. Dahinter noch David Njoku von den, jetzt wollte ich schon sagen Cavaliers, von den Browns. Der springt ja tatsächlich auch noch in der Liga rum, ist auch noch relativ jung. Mal sehen, ob der Breakout noch irgendwann kommt. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber er ist halt so mein fast schon letzter Mann am Roster. Dazu noch Trey McKitty von den Chargers am Taxi Squad und Foster Moreau habe ich noch geholt. Den habe ich in so ziemlich jeder Liga aufgenommen, in der Phase, als Waller nicht trainiert hat. Und ja, Gruden spricht recht hoch von ihm. Der Mann ist relativ schnell und halt im Prinzip die Insurance Policy für Darren Waller. Sollte dem was passieren, kommt der aufs Feld. Dann gucke ich mal an, ob er auch ein bisschen was kann. Aber auch das ein reiner Roster-Stash.
Dann macht die Raiders Offense noch 3 Punkte pro Spiel, dann brauchst du ihn nicht mehr.
Dann ist Henry Ruggs Season, wenn das passiert.
Ja. gut. Jetzt haben wir offen mit dem Märchen, jetzt sprechen wir wieder über reale Geschichten. Ja, in Joku habe ich tatsächlich auch noch in viel zu vielen Ligen. Das ist auch so ein Spieler, von dem ich mich nicht trennen kann. Weil ich den echt mag, aber ja, der ist halt irgendwie begraben in Cleveland.
Eigentlich kann man ihn aufgeben, ja.
Ja, man wartet jetzt, aber sie haben ja auch für ihn auch nochmal die 50-Year-Option auch noch gezogen, ne? Also das ist jetzt, er spielt, glaube ich, sein letztes Vertragsjahr jetzt in Cleveland. Könnte dann als 26-Jähriger nochmal Free Agent werden, ne? Das ist halt, oder wird dann Free Agent und dann wird's spannend. Dann entscheidet sich's.
Let's see. Ich selber glaube eigentlich nicht mehr an meinen eigenen Spieler.
Ja, ich sag mal, man muss ehrlich sein, wer holt schon ein Career-Backup irgendwie als Starter? Also, naja, das ist halt schon fraglich, auch wenn er natürlich First-Round-Pick war und das Talent hat.
Ja.
Ja, was, wie ist, wo, oder um es mal ein bisschen, mit höherer Sprache zu sagen, Quo Vadis?
Ja, Flo. Ach so, ja. Wo war das? Ich dachte jetzt, du sagst noch was zu meinem Tight Room, aber der spricht eigentlich für sich selbst, ja, natürlich. Du hast völlig recht. Also mit Kittle-Fan bin ich da gut aufgestellt, brauche ich nichts machen. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, was ich natürlich an Kapital auch noch habe, und das ist das, was du angesprochen hast. Ich habe das wertvollste Roster rein value-wise der Liga, denn ich habe da noch eine ganz schöne Schatzkiste hinten dran. Das sind, Moment, ich muss erzählen, es sind fünf First-Round-Picks im 22er-Draft, unter anderem Gott sei Dank auch mein eigener. Der war schon mal in Trade-Gesprächen involviert, hätte ich ganz auf Winnow gesetzt. Da bin ich jetzt froh, den noch zu haben. Dazu habe ich noch 3 Second-Round-Picks in dem Draft, 2 Third-Rounder, 4 und 2 Fifth-Round-Picks. Das ist dann eher weniger wichtig. Und alle Picks der Zukunft aus dem 23er, 24er-Draft von mir selbst sind noch da. Ansonsten, ich sag mal in Klammern, noch nichts, was 23er-Picks angeht. Das allerdings auch ein bisschen dem geschuldet, dass in der Liga tatsächlich die meisten doch eigentlich wissen, tief drin in ihrem Herzen, dass sie in der Mitte festhängen und irgendwann in den Rebuild gehen müssen. Denn mit 23er-Picks wird noch sehr arg gehaushaltet. Da möchte sich niemand drauf einlassen. Daher, ja, konnte ich da noch nicht viel machen, aber mal sehen, vielleicht ergibt sich was im Laufe der Saison, ist definitiv auf meiner To-Do-Liste, auch da noch ein bisschen zu stärken. Ansonsten, ja, ich habe da eine ganze Menge Kapital drin in dem Team. Ich sehe, wie gesagt, aufgrund der Verletzungsproblematik und vor allem auch nicht, da fehlt mir die ersten 2-3 Wochen, mir fallen einfach massiv Spieler aus, die ganz vorne dabei gewesen wären in Sachen Production für die ganze Saison. Und noch dazu müssten unfassbar viele Rookies sofort produzieren. Dementsprechend, wir wissen alle, wie das läuft. Das wird sehr langsam anlaufen. Ich bin, glaube ich, nicht der Kandidat für den First Overall Pick im 22er Draft. Ich sehe mich noch nicht mal so, also ich glaube, ich habe nur Außenseiterchancen auf einen Top 3 Pick. Dafür sind zu viele Spieler da, die mir einzelne Wochen gewinnen werden. Aber ich sehe mich auf der anderen Seite auch nicht wirklich in den Playoffs. Also dafür muss jetzt wirklich der Rest von meinen Key-Spielern alle, die müssten komplett fit bleiben. Dann gäbe es vielleicht eine kleine Chance. Aber am Ende, glaube ich, wird so eine, jetzt haben wir ja quasi gerade Anzahl an Regular-Season-Wochen, irgendwie 5-9 kommt dann raus nach 14 Wochen oder sowas. Irgendwo 5-9, 6-8, darum würde ich mein Team aktuell prognostizieren. Und dann versuchen in 22 in der nächsten Offseason wieder den Turnaround zu schaffen, was sowieso von vornherein der große Plan immer war. Und da denke ich, ist auch der ein oder andere Manager dann eher bereit, ja, sich von Top-Production zu trennen und mich da weiter nach oben zu befördern.
Ja, das wird halt wirklich spannend. Also ich habe jetzt nochmal gerade so nachgeguckt und habe mal so ein bisschen geschaut. Also von den 5 First-Roundern, die du besitzt, sollten halt zumindest mal 4 unter den Top 6 sein. Das ist halt, ja. Oder, ne, also ich sag mal, der eine oder andere kann natürlich nach oben oder unten ausreißen, aber ich würde sagen, halt, wie gesagt, 4 der Top 6 Picks sollten es schon sein. Und ja, das ist natürlich dann schon wirklich auch eine Menge Kapital, die du da nochmal investieren kannst. Und ich denke auch, dass dann ab der nächsten Offseason da erstmal der Weg an dir nicht vorbeiführt. Natürlich auch davon abhängig, wie Etienne und Akers sich natürlich entwickeln und auch deine ganzen anderen jungen Spieler. Aber da wird schon einiges passieren, wer weiß, ne? Also spätestens nächste Offseason soll es da eigentlich rund gehen.
Definitiv. Also mir ist völlig bewusst, es wird nicht jeder Rookie hier funktionieren und seinen Wert steigern. Es wird ein paar geben, die auch einfach vielleicht also mehr oder weniger so einen Totalverlust erleiden, wie es ein Henry Rux hat, Bryan Edwards. Ja, wir können die Rookie-Klasse 20 durchgehen. Da gibt es welche, die haben sich toll entwickelt und andere sich nach unten entwickelt. Aber ein paar werden auch hitten und das wird dann einfach auch der Grundpfeiler des Teams sein.
Ja, auf jeden Fall.
Spannend, ja. Ich meine, jetzt hat aktuell, sage ich mal, gibt es bei dir gerade Moves, die geplant sind. Ich denke mal, du wirst sowieso erstmal abwarten, dein Fundament steht.
Ja.
Und gehst mal rein und schaust dir das an, ne?
Ja, ich sag mal, bislang toi toi toi, Klopf auf Holz, bin ich relativ verletzungsfrei, auch tatsächlich also durch meine Trades auch recht verletzungsfrei durch die Offseason gekommen. Habe immer zum richtigen Zeitpunkt die Spieler weggetradet. Das war schon wirklich hier ganz großes Glück. Ansonsten, als wenn du Contender bist und dein Team zusammen hast, dann musst du ja relativ wenig Moves machen. Also dementsprechend war hier die Offseason mit, ich glaube, 5-6 Trades oder so insgesamt relativ unspektakulär, auch für meine Verhältnisse. Es gibt durchaus andere Teams, in denen dann auch in Richtung 15-20 Moves oder mehr in der Offseason zusammenkommen. Und dementsprechend, ich gucke mir das jetzt an. Ich hoffe, die ersten Wochen verlaufen gut und ja, da muss man sich einfach den Verlauf innerhalb der Liga ansehen. Ja, das heißt, wie entwickelt sich welches Team? Gibt es Spieler oder Teams, die auf einmal mega überperformen, richtige Breakout-Spieler haben, so wo man dann auf einmal sagt, das könnte eng werden gegen den. Oder aber auch, gibt es einfach Teams oder fällt das eigene Team ab in irgendeiner Weise?
Bei mir ist es insofern ähnlich, dass ich auch erstmal jetzt abwarten will, was für die ersten 2-3 Wochen passiert. Aufgrund der wirklich hohen Exposure an Rookies und Sophomores werde ich da genau beobachten, werde mich über meine Ligen verteilt von manchen einfach auch an gewissen Punkten trennen wollen zumindest. Das muss nicht zwangsläufig in der JIT sein, aber das hat dann eher eben was aus dem Portfolio-Management zu tun. Wenn Rondell gut reinkommt ins Jahr zum Beispiel, dann kann es gut sein, dass ich den hier verkaufen werde oder so. Einfach um noch, so eine gewisse Gewinnmitnahme würde ich halt bei dem einen oder anderen Spieler dann mal gerne erzielen. Aber auf der anderen Seite will ich nicht, was ich gern vermeiden würde, ist jetzt hier noch mehr in Future Value nur zu gehen. Also ich will jetzt kein Swift verkaufen für zwei Future Firsts zum Beispiel, weil ich schon das Problem habe, dass ich glaube, es darf auch nicht zu sehr nur immer in die Future Picks gehen. Man muss auch seine Assets dann zusammen haben und seine Top-Leute, weil sonst stehe ich nächstes Jahr in der Offseason da und weiß auch nicht so recht, auf wen ich dann wirklich mein Fundament bauen kann. Daher so ja. Die Eckpfeiler Murray, Swift, Kittel, Ayuk Moore, die würde ich ganz gerne zusammenhalten.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, das braucht es auch für ein Contending-Team einfach. Die, ich sag mal, auch mal etwas gestandeneren Spieler, auf die man dann aufbauen kann. Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und ja, ich denke mal, einen Eckpfeiler oder zwei Eckpfeiler hast du dir auf zwei wichtigen Positionen eigentlich geschaffen. Mit Kittel und den Quarterbacks, wenn sie denn so performen, wie sie sollten.
Ja. Genau, so sieht das aus. Okay, wunderbar. Dann haben wir so ein bisschen die Introduction-Folge hier gemacht. Ich denke, wir werden uns Mitte der Saison einmal nochmal quasi diesen Teams widmen und ein bisschen sprechen, wie sich es dann ja vielleicht so um die Halbzeit rum entwickelt hat, wie es aussieht. Und bis dahin euch auch immer wieder mal mit kurzen Updates im Discord am Laufenden halten. Genau. Wie heißt nochmal unser Channel da dort? Also
Dynasty.
Einmal kurz klicken.
Dynasty Diaries.
Dynasty Diaries, wunderbar. Genau. Ja, da wird jetzt was kommen.
Dann. Da werden wir auch nochmal, denke ich, unsere Roster posten und dass man dann auch mal so einen kleinen Überblick hat. Und wenn ihr da Fragen zu habt, gerne auch Fragen stellen. Also den Channel selbst habe ich jetzt nicht freigeschaltet für Kommentare, aber natürlich gibt es ja den Fragen-Channel oder sowas, da könnt ihr dann auch zu dem Thema gerne Fragen stellen, die wir euch dann auch gerne beantworten. Oder wenn ihr sagt, so, das wären Themen, die uns nochmal interessieren, oder geht auch da mal ein bisschen näher drauf ein, warum macht ihr das so und so, oder warum habt ihr irgendwas wie auch immer gemacht, dann gerne fragen und dann können wir da bestimmt was machen.
Definitiv. Cool, super. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ich überlasse dir heute nochmal den Werbeblock, denn das ist eigentlich ja auch wirklich deine Profession.
Ja, also genau, wenn ihr Bock habt, dann folgt uns doch gerne auf jeden Fall @DynastyFlow, Flow mit PH, bei Twitter. Uns fehlt noch ein Follow zur 200. Das wird ja wohl drin sein. Und oder dem Flo direkt unter @49erFlo, also 49er Flo praktisch. Besser als 31er Flo.
Und besser als Seahawks Flo.
Nein, das wäre eigentlich angemessen.
Das ist der Typ, der sein Mikro nicht richtig einstellen kann. Den kann man nicht brauchen.
Ja, gut. genau, oder mir @phil81190. Dann könnt ihr auch gerne unserem Discord-Channel beitreten. Da sind mittlerweile auch irgendwie so grobe 80 Leute. Da wird auch rege diskutiert, oder da könnt ihr eben auch eure Trades reinstellen, wenn ihr da mal einen Trade analysiert haben wollt. Ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auch gerne mal bei Twitter als Direktnachricht. Da antworten wir eigentlich auch, wenn wir Zeit haben. Und ja, das ist es, glaube ich, ne? Ansonsten, hast du noch was hinzuzufügen?
Nee, während wir hier aufgenommen haben, siehst du, gab es gerade einen Live-Draft für mein Samstags-Event beim Golf, da haben wir Aufstiegsfeier. Und da gibt es ein Vierball-Bestball, was wir gegeneinander spielen, quasi zwei Teams. Wir haben zwei Team-Captains und ich wurde ich muss schauen, Position 5 wurde ich ausgewählt. Also ich habe mal den Draft von der anderen Seite mitbekommen.
Okay, also bist du quasi der Ezekiel Elliott in eurem Golfclub.
Sozusagen, ja. Aber man müsste dazu sagen, dass hier Christian McCaffrey gegen Dalvin Cook gedraftet hat. Also ich rutsche quasi noch mal ein bisschen nach hinten. Ja, okay. Aber mal sehen. Ich werde Ihnen natürlich beweisen, dass ich eigentlich der Alvin Kamara hätte sein sollen.
Okay, du bist der Najee Harris, ne? Du wirst viel zu spät gedraftet.
Ja, richtig. Na gut. Mit Nummer 1 Overall Upside.
Ja, und dann noch ganz wichtig, ich habe so Bock auf die NFL-Saison. Ich bin so hyped. Alter. Also von daher, das nächste Mal, wenn ihr uns hört, dann war der erste Spieltag schon. Also richtig geil. Ich freue mich. Endlich haben wir die Zeit wieder rum. Und
ja, Mann.
Die nächsten, keine Ahnung, richtig 20, nice. 22 Wochen oder sowas gibt's Football.
Ja, and Sky. Sehr gut. Damit können wir es, glaube ich, zumachen und belassen.
Besser wird's
nicht. Ich freue mich. Besser wird's nicht, genau. Ich wünsche dir was. Hau rein.
Ja, danke.
Schöne dir Zeit auch. Bis dahin.
Alles klar.
Und wir hören uns.
Jo, hau rein. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.